Wir wollen beten. Vater, am Abend dieses Tages wollen wir dir herzlich danken, dass du uns diesen schönen, sonnigen Tag geschenkt und dass du uns hindurchgetragen hast. Aber es ist ja nicht alles in unserem Leben, was blüht. Auf vielem liegt Schweres und solches, was wir nicht verstehen können. Alles ist ja ein einziger Friedhof, auf dem wir leben. Und deshalb schenk uns noch einmal diese Botschaft, die die damals hören konnten, dass du lebst. Und dass wir leben werden und dass es wahr ist, dass du auferstanden bist. Amen. Letzte Worte des Christus. Wir, daran erinnern Sie sich, wir sprachen über solche Worte wie: Frau, siehe, das ist dein Sohn, mich dürstet. Oder am letzten Mal auch: Es ist vollbracht. Das war das letzte Wort des irdischen Jesus, aber es gibt letzte Worte des Auferstandenen. Und eines dieser Worte des auferstandenen Christus finden wir in Johannes 20 und dort heißt es ja ganz kurz: Was weinest du? Was weinest du? Ein Wort des auferstandenen Christus. Wir wenden uns also damit von Karfreitag zu Ostern. Und wir denken dabei, dass es sicher leichter wird. Mit dem Verstehen und dem Durchdringen, dem Kapieren überhaupt. Nicht wahr? Unser Verstand ist ja zu allerhand Nütze. Wer ordentlich seinen Verstand beieinander hat, der kann ungefähr erklären, warum es Ebbe und Flut gibt. Wer technisch begabt ist, und nicht so total unbegabt wie ich. Ich weiß immerhin, dass der Motor im Auto vorne ist. Wer einen mit seinem Verstand einen Motor erklären kann und einige ganz Begabte sogar die Relativitätstheorie eines Albert Einstein, das sind die ganz Begabten. Aber interessanterweise, unser Verstand, unsere Weisheit scheint bei Gottes Weisheit am Ende zu sein. Aber, so haben wir gehört, und ich möchte es noch einmal gleichsam als Zusammenfassung sagen, der Gekreuzigte ist die Weisheit Gottes. Der Gekreuzigte ist die Lösung Gottes. Der Gekreuzigte ist die Hoffnung Gottes. Der Gekreuzigte ist der Weisheit letzter Schluss. Es gibt in Zukunft nur noch ein Leben, nämlich das Leben mit dem Gekreuzigten. Es gibt in Zukunft nur noch eine Bindung, nämlich die Bindung an den Gekreuzigten. Freunde, es gibt in Zukunft überhaupt nur eine einzige Hoffnung, wenn es überhaupt eine gibt. Es gibt nur eine Hoffnung und das ist die Hoffnung an, mit und durch den Gekreuzigten. Außer ihm gibt es kein Leben. Nein, außer diesem gekreuzigten Herrn gibt es kein Leben. Ich weiß, immer wieder wird so gefragt, vielleicht auch in unserem eigenen Herzen, ist dem so? Ist denn dieser Christus der Einzige? Ist denn dieser Weg der Einzige? Ist denn diese Hoffnung die Einzige? Viele Wege führen doch nach Rom und keiner hat den richtigen Ring, wie es in der Ringparabel ganz treffend ausgedrückt wurde. Manche wenden sich lächelnd ab und lassen durchblicken, Jesus schon richtig, aber als einziger Weg lehnen wir ihn ab. Ich las von dem großen Franzosen, dem Napoleon. Und dem Napoleon wurde eines Tages berichtet, dass man mit Hilfe einer neu erfundenen Dampfmaschine mächtige Kriegsschiffe antreiben könne. Und da ja Napoleon unausgesetzt Kriege führte und die ganze Welt erobern wollte, erklärte man ihm die Dampfmaschine. Endlich die Dampfmaschine könne ihm ein großes Stück seinem Ziel näher bringen. Und da habe der Korse aus seinem Fenster geschaut, aus dem Fenster seines Salons, und sah, wie jemand unten vor dem Fenster auf der Straße eine Zigarette rauchte. Und da habe er spöttisch zurückgefragt: Dieses bisschen Dampf soll ein Kriegsschiff treiben? Nein, so dumm bin ich nicht. Und damit war dieser Vorschlag abgetan, und Napoleon war sich nicht einmal dessen bewusst, dass ihm die Fähigkeit fehlte, Qualm und Dampf voneinander zu unterscheiden. Aber weil er stolz und weil er mächtig war, verhinderten dieser Stolz und diese Mächtigkeit, verbunden mit einer gewissen Dummheit, dass die Erkenntnis von der Kraft der Dampfmaschine sich bei ihm nicht durchsetzen konnte. Und das hat auch sein Schicksal entschieden. Freunde, das ist im Grunde unser Problem angesichts der Weisheit Gottes. Seit 250 Jahren betrachtet Westeuropa die Erlösungstat Gottes mit einem Lächeln. Was für ein Höhlengeist muss man eigentlich ernst nehmen, dass die Lösung der Weltprobleme und der Fragen unseres Lebens mit dem Verbluten und Ersticken und Sterben eines Provinzlers zu tun haben soll, der vor 2000 Jahren, das alles vor 2000 Jahren über die Bühne ging. Unser Stolz und unsere Beschränktheit blasen uns ein, dass wir uns selbstgemachte Lösungen besser vorstellen können, als auf die Weisheit Gottes zu vertrauen. Wir halten unsere Weisheit für der Weisheit letzten Schluss und Gottes Weisheit für die Dummheit überhaupt. Aber dass dies so ist, liebe Freunde, dass der Gekreuzigte die Lösung für mich und für diese Welt bedeutet, das hat Gott bei der Auferweckung Jesu besiegelt. Und jetzt lassen Sie mich diesen Text lesen im Zusammenhang. Sie wissen, es steht Johannes 20. Und dort heißt es ja vom Ostermorgen, dass Maria von Magdala früh hinausgegangen sei und das Grab leer gefunden. Sie ging zurück und sie benachrichtigte die Jünger. Petrus und Johannes kamen auch, aber sie entdeckten nur das Schweißtuch. Und sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Und da gingen die Jünger wieder heim. Und dann heißt es ab Vers 11, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weib, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn schon holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Wenn wir ganz ehrlich sind, liebe Freunde, glauben wir denn wirklich das, was wir eben gesungen haben? Erschienen ist der Herrlichtag. Der Herrlichtag. Fast möchte man sagen, die Botschaft höre ich wohl, die Botschaft singe ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Der Glaube an die herrlichen Tage in den Annalen der Weltgeschichte. Auch da gab es doch diese Tage, die weithin leuchteten. Siege der Waffen, Triumphe der Forschung, Durchbrüche der Freiheit. Tage, an denen die Glocken von allen Türmen läuteten. Die herrlichen Tage, wenn uns nur einmal die alte Guldenglocke droben auf dem runden Turm erzählen könnte, welch herrliche Tage sie schon eingeläutet. Und was ist aus diesen Tagen geworden? Waren nicht diese herrlichen Tage so wie Feuerwerke, die vielleicht die Nacht für einen Moment erleuchten konnten, aber dann doch die Nachtlicht letztlich vertrieben? Haben nicht gerade solche Tage schlimme Enttäuschungen, neue Konflikte und böse Katastrophen heraufgeführt? Nein, solch herrliche Tage stehen eigentlich in keinem Geschichtsbuch und nicht in meinem persönlichen Kalenderblatt. Ich habe mich noch einmal zu erinnern versucht an die herrlichen Tage meines Lebens. Und da erinnerte ich mich an den Tag des bestandenen Abiturs, als die Lehrer es verkündigt hatten, und ich mich dann in den Zug setzte, um 18 Kilometer zurück in meinen Heimatort zu fahren. Ich sah mich noch in dieser Eisenbahn sitzen. Wie ich nach Hause kam, es meiner Mutter sagte, wie sie mir gratulierte und mir so wohl war, als ob jetzt nichts mehr passieren könne. Nach solch einem herrlichen Tag kann es nur noch herrlicher werden. Und dann kamen ganz andere Tage des harten Studiums, der nächsten Examinas. Und als ich dann das theologische Examen bestanden hatte, ach, war das ein Tag, so wie heute. Da kamen wir aus der Universität heraus und damals gab es noch die Einrichtung der Kandidatenfuhre. Da wurden die frisch gebackenen Theologen auf irgendeinen Juxwagen gesetzt. Wir waren damals zu dritt nur. Und da waren 3 Krankenhausbetten aufgestellt. Und die lagen auf dem Wagen. Und da waren 3 verkleidete Theologen als Krankenschwestern. Einer davon, der zukünftige Prälat Röckle. Die uns hier versorgten und wir so durch die Stadt fuhren, gemachte Vikare. Ein herrlicher Tag. Jetzt kann nichts mehr passieren. Und was ist doch daraus geworden? Wieder schwere Tage. Wieder Ausbildung. Wieder Prüfungen. Und dann ein Doppelfest. Vielleicht der herrlichste Tag. Das war Hochzeit und kurze Zeit später Investitur. Eine Frau ohne Pfarre zusammen. Herrlichere Tage gibt es nicht mehr. Und dann kamen doch wieder andere Tage. Und man müsste denen eigentlich recht geben, die sagen doch Feuerwerke, die Nacht erhellen, aber die Finsternisse nicht vertreiben können. Oder war es in ihrem Leben anders? Das ist unsere Skepsis bei der Feststellung, erschienen ist der herrliche Tag. Und wir fragen vielmehr, wie kommt man denn dann zu solchem Osterglauben, wo man trotz allem so singen und so sagen kann? Wir möchten gern den Tod des Todes wahrhaben, wenn Angehörige weggerissen werden. Wir möchten gern den Teufel besiegt sehen, der doch an vielen Stellen der Welt so lebendig ist. Wir möchten gern den Verwesungsgeruch los sein, der über dieser Erde liegt. Wir haben Heimweh nach dem Osterglauben, jeder, der lebt. Jeder hat Heimweh nach dem Osterglauben. Aber wie kommt man dazu? Damals war das Grab offen. Damals konnte man es mit den eigenen Augen sehen, sich von der Auferstehung überzeugen. Damals war alles leichter, aber heute, andere Blöcke haben doch dieses Grab wieder geschlossen. Da ist der Block der Geschichte, der 2000 Jahre alt ist. Da ist der Block der Naturwissenschaft, der keinen Platz für die Auferstehung lässt. Da ist der Block der Bibelkritik, der Ostergeschichten als Gemeindelegenden abtut. Es ist so wie bei der Schönheit der Berge. Nicht wahr? Wir wissen von irgendwelchen herrlichen Bergen, vom Matterhorn oder was dem auch sei. Und nun können wir Erzählungen hören. Wir können Bildbände uns anschauen. Wir können Dia-Berichte uns vorführen lassen. Wir können auch Filme angucken. Aber all das wird uns nie letztlich die Schönheit der gewaltigen Berge aufleuchten lassen. Es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich, dass man sich aufmacht, den Weg dorthin geht und dann seine Augen öffnet. Erst wenn man den Weg mitgegangen ist, wird einem die Großartigkeit der Bergwelt aufgehen. Nicht anders beim Osterglauben. Man kann sich Predigten anhören. Man kann darüber sich von anderen berichten lassen und erzählen. Man kann Bände und Bilder anschauen. All das wird dem gegenüber nicht sitzen, wenn man sich nicht aufmacht und den Weg mitgeht, den Weg, den hier eine Frau gegangen ist, nämlich Maria von Magdala, Maria Magdalena. Gehen wir doch mit ihr diesen Weg noch einmal an diesem Abend, bis zu jenem Wort, das wir dann hören werden. Diese drei kurzen Stationen. Das eine, sie geht zum Grab, diese Frau. Sie geht zum Grab. Sie ist ja nach dem Johannesbericht die einzige, die sich überhaupt traut, diesen Weg zu gehen. Alle anderen haben Angst und haben sich verkrochen. Eine großartige Frau, diese Maria von Magdala. Ich hatte am letzten Freitag eine Sitzung der Deutschen Bibelgesellschaft. Die ist zweimal im Jahr, da kommen verschiedene Leute aus Deutschland zusammen, interessante Professoren, ich sitze dabei ja als kleiner Marschierer vom Schützengraben, und dort geht es immer um neue Bibelausgaben. Was wieder gedruckt werden soll, welche Arten von Bibeln. Und da ging es diesmal sicher auch um wissenschaftliche Ausgaben, dann um eine neue Altarbibel, die wir auch hier bekommen werden. Es ging vor allem um eine neue Kinderbibel, die auf den Markt sollte und man einfach keinen Maler, keinen Zeichner findet, der heute so malen könnte, dass man es auch noch anschauen kann bei Kindern. Und davon wurde uns berichtet, dass das Frauenwerk im Bibelhaus gewesen sei und gebeten habe, doch endlich eine Frauenbibel auf den Markt zu bringen. Eine Frauenbibel, die gereinigt ist von solchen Texten, wie sie heute in der Bibellese stehen, dass die Frau still sein soll, die Eva ausmerzt und die Schuld dem Adam zuschiebt. Ich weiß nicht, welche Texte hier noch heraus müssen und wie ich und doch auch noch andere Mitglieder doch sehr große Augen machten, dass auch hier in Stuttgart eine Frauenbibel erscheinen soll. Und ich dann überlegte, meine Bibel ist doch eigentlich schon eine Frauenbibel. Solch großartige Texte wie ich sie in dieser Bibel über Frauen finde, wenn ich an die Sarah denke, wenn ich an die Rebekka denke, wenn ich an die Ruth denke, wenn ich an die Lydia denke, die erste Christin, oder an Tabitha, Tabea im Neuen Testament, wenn ich an Maria und Martha denke, an Maria, die Mutter Jesu, eine Frauenbibel durch und durch. Wo kommen wir hin, liebe Freunde, wenn wir Frauenbibeln machen und Männerbibeln und Arbeiterbibeln und dann Managerbibeln? Wo kommen wir eigentlich noch hin? Auch dieser Text zeigt uns eine großartige und mutige Frau, die sich aufmacht und zum Grabe geht. Zum Grab, das von jüdischen Juristen versiegelt und von römischen Objektschützern kontrolliert wurde. Ein paar Blumen werden ja doch wohl noch erlaubt sein, mag sie sich gesagt haben. Und dann macht sie die schreckliche Entdeckung: Der Stein ist weg. Maria fliegt zurück, trommelt die verängstigten und verstörten Jünger aus dem Schlaf, dass sie herumrennen in ihrem Versteck, verscheucht, so wie die Hühner, so stelle ich mir das vor. Und dann berichtet sie keuchend: Der Lack ist ab, die Leiche ist weg, die Wache ist fort. Einer mag vielleicht gezischt haben: Weibergewäsch, das kann doch nicht wahr sein. Aber andere, solcher Unsinn muss dann wenigstens nachgeprüft werden. Und zwei sind's. Man hätte sich's ja eigentlich denken können, dass zwei sind, die mit ihr gehen. Der eine, der stille Lieblingsjünger, Johannes, der es genau wissen wollte und der es jetzt auch genau wissen will. Und Petrus, selbstverständlich, immer dabei, wenn es etwas gibt, wo es vielleicht sogar auch gefährlich werden könnte. Petrus, Johannes und Maria. So verlassen sie den Unterschlupf und schleichen hinaus aus der stillen Stadt. Und als dieser Felsen in Sicht kommt, da fangen sie an zu laufen. Ich las kürzlich, das sei hier der biblische Begründung des Jogging von heute. Da stand: Jogging biblisch begründet, Johannes 20, und sie fingen an zu laufen. So kann man die Bibel auch lesen, ganz bestimmt. Richtig, Johannes, der Jüngere, der kommt als erster an, steckt den Kopf in das schwarze Loch, ein paar Leinentücher blitzen aus dem Dunkel und dann keucht und schnauft dieser Petrus heran, rasch und beherzt wie immer. Marschiert er in die Felsenkammer und entdeckt das fein säuberlich zusammengelegte Schweißtuch. Und alle drei, wirklich, alle drei fangen an zu glauben. Alle drei fangen an zu glauben, aber was glauben sie denn? Nun dies, was sie nicht glauben wollten: Das Grab ist leer. Der Tode ist verschwunden, das Leinentuch ist zurückgeblieben. Rätselhaft, dass alles so geordnet ist. Rätselhafter, dass die Spezialeinheit das Weite gesucht hat, und am rätselhaftesten, dass der Leichnam wie vom Erdboden verschluckt ist. Ihr Wettlauf war ein Leerlauf. Alle Zeichen bleiben stumm, aller Augenschein bringt keine Klarheit. Alles Gehen nützt nichts, das ist's. Alles Gehen zum Grabe nützt nichts. Goethe hat ja damals geschrieben im Faust: Sie feiern Auferstehung des Herrn. Und wie? Da sind sie auch gelaufen, und dann schreibt er ja berühmt: Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus den Straßen quetschender Enge, aus der Kirche ehrwürdiger Nacht, sind sie endlich ans Licht gebracht. Sie, nur sie. Goethe hatte schon recht gehabt. Keine Leinen binden mehr, aber ein Blumengebinde kann das Erwachen verdeutlichen. Kein Grabesblick mehr, aber ein Fernblick kann das Erhabene unterstreichen. Keine Steinplatte mehr, aber ein Gebirgsstock kann doch Ahnung vom Lebendigen geben. Auch mir scheint's wieder so, nicht nur in den Ostertagen, sondern jetzt an diesen Wochenenden oder Feiertagen, die kommen, jeden drängt's hinaus. Zu Hause an solchen Wochenenden, zu Hause an solchen Tagen, das ist der Tod. Draußen entdeckt man etwas von dem Lebendigen. Draußen, irgendwo, in der Ferne, geht einem eine Ahnung auf des Auferstandenen. Nur irgendwo hinaus und irgendwo fort. Aber wir wissen es doch. Die Bäume verblühen, die Blumen, der Gebirgsstock ist tot. Ostern findet eben nicht draußen statt. Wer Auferstehungsfest zu irgendeinem Frühlingsfest umfunktioniert, degradiert eben den Auferstandenen. Alle Läufe sind Leerläufe. Wir können noch so weit reisen. Wir können noch die Schönheiten der Erde betrachten. Sie bringen uns dem Glauben nicht näher. Und wer genau in die Natur hineinschaut, der wird dort alles andere als Ostern entdecken. Dort ist's doch dieses Mord und Totschlagen, dieses Fressen und Gefressenwerden, der Kampf aller gegen alle. Das Gehen nützt nichts. Ostern erschließt sich keinen neugierigen Blick. Aber wie kommen wir denn dann zum Osterglauben? Damit sind wir schon beim zweiten, liebe Freunde, nämlich sie steht vor dem Grab. Diese gähnende Leere ist ja wie ein stummer Hohn auf ihren Schmerz. Und Petrus und Johannes sind nicht bei ihr geblieben. Sie haben mit sich selbst zu schaffen gehabt. Kopfschütteln, grübeln, zweifeln sind sie umgekehrt. So steht sie doppelt verlassen vor dem Grab. Und Tränen fließen ihr über die Wangen. Maria weint. Alle Ostergeschichten beginnen mit Tränen. Es sind die Tränen der Trauer über einen Menschen, dem sie so viel verdankt. Wir wissen, er hat sie von 7 Teufeln, von 7 Geistern freigesprochen. Es sind die Tränen des Heimwehs nach einem Menschen, den sie so herzlich geliebt hat. Und es sind die Tränen der Hoffnungslosigkeit angesichts des Todes, gegen den doch kein Kraut gewachsen ist. Er kämpft, dieser Tod, gegen alle und ringt alle nieder. Maria ist von Ostern weiter weg denn je. Alle Tränen trüben den Blick, aller Schmerz verdunkelt die Augen. Alles Stehen vor dem Grabe bringt wieder nichts. Es ist ja auch bei uns so. Jeder von uns hat ganz sicher irgendwo ein Grab. Ein Grab eines fernen Verwandten, vielleicht der Mutter, vielleicht sogar eines Kindes. Freunde und Bekannte gehen auch wieder ihres Weges und so steht man immer wieder doppelt verlassen an solch einer Stelle, so verlassen wie Maria. Tränen machen zu schaffen, weinen ist ja keine Schande, Trauer, Heimweh, Hoffnungslosigkeit. Sicher müssen wir uns der Tränen nicht schämen, seit Maria am Grabe geweint hat. Sicher sind wir auch keine Fälle für den Psychiater, wenn uns wie Maria die Einsamkeit zu schaffen macht. Sicher zählen wir mit einem schweren Herzen nicht zu den Ausnahmeerscheinungen, aber von Ostern sind wir unendlich weit entfernt. Ostern erschließt sich keinen verweinten Augen. Ich möchte an dieser Stelle nichts sagen, grundsätzlich gegen die Gänge auf unsere Friedhöfe. Und ich kenne gerade ältere Menschen, die wöchentlich oder gar täglich zum Grabe gehen. Und unsere Friedhöfe sind wirklich Orte, die man besuchen kann, wenn man sie vergleicht mit Friedhöfen in anderen Teilen der Welt. Und trotzdem müssen wir uns an dieser Stelle fragen, was wollen wir denn eigentlich im Grabe? Sicher, es gibt ein Stück Pietät. Sicher, es gibt ein Stück der Frage der Ordnung und des Saubermachens, des Gießens. Aber Freunde, was wollen wir eigentlich an den Gräbern? Unsere Toten sind nicht dort. Martin Luther hatte schon recht, wenn er sagte, bete für die Toten 2 bis 3 Mal, dann lass es sein. Am Grabe begegnen wir nicht dem Auferstandenen, sondern nur unserer schmerzlichen Vergangenheit, die immer neu aufgewühlt wird. Solange wir nur vor dem Grabe stehen bleiben, hören wir nichts und sehen wir nichts von dem herrlichen Tag. Gehen wir bitte noch einmal zu der Maria. Nämlich, sie geht zum Grab, sie steht vor dem Grab, das war das Zweite und jetzt das Dritte. Sie hört aus dem Grab, das plötzlich wie besetzt erscheint. Schnell dreht sie sich um und erkennt einen Mann. Sie meint, ich sei der Gärtner und klagt gegen unten bekannt, sie haben meinen Herrn gestohlen und ich weiß nicht, wo sie ihn versteckt haben. Sie hat eine heiße Spur. Sie ist ganz dicht dran. Sie sieht den Herrn und sieht ihn doch nicht. Liebe Freunde, man kann von der rechten Erkenntnis des Glaubens wie nur durch Seitenpapier getrennt sein. Nur weniges müsste geschehen. Wie damals, als Paulus dem Agrippa sagte, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch zum Glauben überreden. Manche auch unter uns, sie sind nur wie vom Seitenpapier getrennt von diesem Glauben. Sie stehen vor Christus und erkennen ihn nicht. Wie Maria damals. Und damals passierte das Wenige, fast das Winzige. Jesus sagt ein Wort, nämlich Maria. Jesus ruft sie bei ihrem Namen. Wissen Sie, wir können, und hier noch einmal jenen Ruf zu verdeutlichen, wir können auch jemand beim Namen rufen. Zum Beispiel, wir sehen, ein Mann vor uns verliert seine Brieftasche. Wir rufen, hallo, Sie haben was verloren. Der bleibt stehen, schaut zurück und dann bedankt er sich und geht weiter. Aber es ist keine Beziehung zwischen uns. Oder ein Lehrer ruft meinen Namen. Ich muss aufstehen, ich muss etwas wissen. Oft versage ich. Es ist keine Beziehung zwischen dem Lehrer und mir. Oder es gibt das, dass eine Mutter abends das Fenster aufmacht und ihren Buben ruft. Friedrich, der weiß ganz genau und erkennt aus vielen Stimmen heraus, das ist die Mutter. Der gehöre ich. Die will, dass ich jetzt nach Hause komme. Und wenn er ein rechter Junge ist, lässt er den Ball liegen und geht nach Hause. Sehen Sie, zwischen dem Gerufenen und dem Rufer ist eine ganz enge Beziehung. So ist es hier. Wenn er Maria sagt, so will er sie nicht stellen, sondern er will sie besitzen und sagen, Frau, du gehörst mir. Du bist mein. Die Namensnennung bedeutet, weine nicht, fürchte dich nicht. Du bist gefunden, du bist mein in seiner Ewigkeit. Maria glaubt nicht, weil sie zum Grab geht. Maria glaubt nicht, weil sie vor dem Grabe steht. Maria glaubt, weil sie aus dem Grabe hört. Sie glaubt nicht, als sie ihn sieht. Sie glaubt, als er sie ruft. Und dieser Herr ruft jeden unter uns. Jedem begegnet der Auferstandene in seinem Wort. Und in diesem Wort liegt dieses ganze Ostergeheimnis. Liebe Freunde, wenn Sie Heimweh nach diesem Osterglauben haben, Sie brauchen nicht mehr als dieses einzige Wort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Niemand wird dich aus dieser meiner Hand reißen. Und deshalb brauchen wir kein Hinauslaufen, kein Stehen irgendwo, wir brauchen nur diese stille Zeit über diesem Wort. Wir brauchen nur dieses gepredigte Wort. Wir brauchen immer wieder die Unterstreichung dieses Satzes. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Darin sitzt's. Daran kann es auch bei mir zum Osterglauben kommen. Große und Kleine sind gerufen. Es ist keiner hier, der nicht vom Auferstandenen gerufen wäre. Wäre ein Großer auferstanden, Sokrates, Michelangelo, Karl der Große, so würde uns das gar nichts nützen. Die Sensationspresse wäre nur um eine Schlagzeile reicher. Nun ist Christus auferweckt, der nach seinem Sieg nichts Wichtigeres zu tun hatte, als die Tränen einer einsamen Frau zu trocknen, indem er sie rief. Er ging nicht zu Herodes, er ging nicht zu Pilatus, er ging nicht zu Kephas, die ihrer Sache so sicher waren, sondern zu fragenden, suchenden, Verzweifelten. All unser quälendes Warum fragen. Warum ist mein Alter so bitter? Warum ist denn meine Krankheit so schwer? Warum habe ich so schlechte Zeugnisse? Warum bleiben denn mir die Erfolge versagt? Warum bin ich immer wieder so niedergeschlagen und so kaputt? Warum? Liebe Freunde, all dieses Warum-Fragen wird bei diesem Herrn in die Gegenfrage verkehrt. Warum weinst du? Warum weinst du? Wen suchst du? Du bist doch gefunden. Du bist mein in Zeit und Ewigkeit. Ich umgebe dich. Ich umgebe dich so wie ein Schutzmantel. Dort wird Ostern, wo ich höre, ich bin aufgehoben mit all meinen Sorgen und Sünden in den Händen des Lebendigen. Also nicht, warum dieses und warum jenes und warum das auch noch? Nein, warum weinst du? Ich lebe und du sollst auch leben. Und dieser letzte Gedanke, da will sie ihn umfassen, die Frau. Da will sie ihn ganz haben und er sagt, fass mich nicht an. Noli me tangere, fass mich nicht an, rühr mich nicht an. Zwischen dem Auferstandenen und ihr ist jene Trennungslinie, die wir auch spüren, nämlich die Linie zwischen diesseits und jenseits. Zwischen sichtbarer Wirklichkeit und unsichtbarer Wirklichkeit. Er gehört schon in die neue Welt. Und immer wieder wollen wir auch hineinfassen. Immer wieder wollen wir doch unsere Toten wieder sehen oder hören. Immer wieder wollen wir wissen, wie es denn mit unserem Leben weitergeht. Immer wieder wollen wir wissen, wie es denn mit der neuen Welt einmal sein wird. Rühr mich nicht an. Es kommt der Tag, an dem auch dieser Schleier fallen wird und wir es sehen, begreifen und fassen können. Aber bis dahin, auch wenn manches unfasslich ist, bis dahin muss es dabei bleiben, bei diesem Wort. Und deshalb lassen Sie uns treu bleiben beim Hören dieses Wortes. Bis dahin muss es bei diesem Wort bleiben. Warum weinst du? Ich bin da. Du bist aufgehoben mit all deinen Sorgen und Sünden in den Händen des Lebendigen. Amen. Wir beschließen mit einem Gebet. Vater, auch wenn uns die Auferstehung immer unfasslich bleibt und die Grenzen unseres Verstandes übersteigt, so lass uns doch dies eine Wort fassen, dass du uns rufst und dass du uns kennst und dass in diesem Rufen und Kennen dieses Ostern offen vor uns liegt. Herr, öffne uns dafür die Ohren,
dass wir es wissen, auch dann, wenn es dunkel und bitter wird, auch dann, wenn es zum Sterben geht. Wir sind aufgehoben bei dir und wissen, dass du uns durch den Tod zum Leben bringen kannst. Lass uns in diesem Horizont der Auferstehung und des Lebens nun auch leben, weiterleben und getrost weiterleben. Wir bringen dir all das, was uns so entsetzlich Not macht. Wir bringen dir unsere Schuld. Wir bringen dir unsere Kinder und Familien. Wir bringen dir unsere Gemeinde. Wir bringen dir deine Christen in der weiten Welt. Herr, lass du es überall Ostern werden. Und lass uns den Augenblick nicht verschlafen, wenn du kommst. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Eine gute Nacht und Gott befohlen.